Nein, Herbert Kickl will natürlich kein Selfie mit mir.
Das ist Peter Klien.
Die Partei insgesamt ist halt, so sehr sie lachen über, wenn andere Parteien einmal drankommen, so dünnhäutig sind sie, wenn sie selber mal an der Reihe sind.
Klien ist Satiriker beim österreichischen Rundfunk.
Und genießen Sie es heute als Ihr letzter Opernball als Bundeskanzler?
Nein, ich finde das total nett, dass Sie das sagen, aber die Wählerinnen und die Wähler haben das Wort, und schauen wir mal.
Ich glaube, wünsche ich toi, toi, toi.
Ich glaube es Ihnen zwar nicht, aber danke dafür.
Keiner im Land stellt Politikerinnen und Politikern frechere Fragen. Mit seiner Late-Night-Show Gute Nacht Österreich zeigt er dorthin, wo es wehtut. Manche finden das lustig.
Herr Bundespräsident, wie wollen Sie verhindern, dass nächstes Jahr ausschließlich Rechtswalzer getanzt wird am Opernball?
Anderen bleibt das Lachen im Halse stecken.
Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?
Puh, da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht.
Ja, ist Norwegen bei der EU?
Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich.
Und ganz weit rechts der Mitte wird der Reporter schon mal in den Schwitzkasten genommen.
Gottes Willen, na servus, da geht's zu bei euch.
Der Bodyguard ist gekommen und hat mich einfach in den Hals gequetscht und mich da rausgezerrt.
Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Und in diesem ersten von drei Sommerinterviews von Inside Austria spreche ich mit Peter Klien. Darüber, wie Österreichs Spitzenpolitikerinnen und Politiker im laufenden Nationalratswahlkampf ticken und in unbequemen Situationen. Und ich frage ihn, ob die skandalgeplagte rot-weiß-rote Politik schon zum Witz verkommen ist. Herr Peter Klien, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Interviewserie hier bei Inside Austria.
Sehr gerne, und ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
Sie sind in Österreich als Fernsehsatiriker bekannt. Wie würden Sie denn selbst Ihre Arbeit beschreiben?
Meine Arbeit besteht darin, mein großes Interesse für Politik damit zu verbinden, dass ich ein großes Bedürfnis nach geistiger Selbstverteidigung habe in Auseinandersetzung mit dem, was ich da beobachte. Und diese geistige Selbstverteidigung mündet dann einfach in Witzen.
Was würden Sie denn unseren deutschen Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn man Österreich wirklich verstehen will?
Ich glaube, es wird nicht anders gehen, als eine Zeit lang hier zu leben. Ich glaube, man muss ein bisschen die Leute kennenlernen, um zu begreifen, was hier warum möglich ist. Und in Deutschland nicht.
Oder Gute Nacht Österreich schauen, Ihre Sendung, oder auch Inside Austria, machen wir kurz eine Werbung. Muss man bei einem Parteifest in einem Bierzelt oder auch bei einem Winzerfest dabei gewesen sein, um das Wesen von uns Österreicherinnen und Österreichern zu verstehen?
Ja. Lange Frage, kurze Antwort. Ich glaube, dass natürlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land massiv sind. Und um den ländlichen Raum begreifen zu können, muss man auf ein Bierzeltfest gehen. Ansonsten ist die U-Bahn ein guter Ort, um die städtische Bevölkerung kennenzulernen.
Um sie zu inhalieren, wortwörtlich. Wann ist denn Ihnen klar geworden, dass Sie Österreich und speziell Österreichs Politik auf den Arm nehmen wollen? Wie sind Sie da reingeraten?
Das mischt sich, glaube ich, daraus, dass mich beides sehr interessiert. Also diese Beobachtung dessen, was sich tut auf der Welt, und der Versuch, einen Hintergrund oder etwas Hintergründiges am Geschehen festmachen zu können. Wenn ich sagen muss, dass über die Jahre und Jahrzehnte die Idee, dass ich da etwas Hintergründiges zeigen könnte, massiv abgenommen hat. Ja? Also man merkt einfach im Laufe der Zeit, so viel, was trivial ausschaut, ist leider auch ganz einfach trivial und hat überhaupt keinen großartigen Hintergrund. So vieles, was sehr geplant wirkt, ist alles Zufall. Also das finde ich so ein ganz guter Erklärsatz für die österreichische Politik. Es wirkt alles geplant und ist doch alles irgendwie passiert.
Ist es denn über die Jahre einfacher oder schwerer geworden, PolitikerInnen auf den Arm zu nehmen?
Was die Sache ein bisschen schwerer macht, ist, dass tatsächlich die Politik selber immer mehr zur Satire wird.
Das heißt, wir haben statt 4 ursprünglich angekündigten 5 ungültige Stimmen gefunden.
Also man tut sich da wirklich schon schwer auseinanderzuhalten, was ist passiert und was ist satirische Erzählung.
Des Weiteren muss ich berichten, dass mir ein weiterer außerordentlicher Fehler aufgefallen ist. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht.
wenn sich eine ehemals staatstragende Partei auf ihrem Parteitag verzählt bei der Auswertung der Stimmen, die abgegeben worden sind für die neuen Parteivorsitzenden, um dann Tage später drauf zu kommen, dass das passiert ist, da kann man sich nur auf den Kopf greifen. Das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her.
Sie sprechen vom SPÖ-Parteitag und der Wahl von Andreas Babler.
Genau, die ja zuerst die Wahl von Hans-Peter Doskozil geworden ist. Um dann, und da sind wir beim Thema, durch einen Zufall oder eigentlich einen aufmerksamen Journalisten noch einmal überprüft werden musste und auf eine gewisse Art und Weise durch einen Zufall erst aufgedeckt worden ist als Fehler und alles auf den Kopf gestellt worden ist. Wenn das nicht passiert wäre, dann ja, wäre Hans-Peter Doskozil noch immer Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei.
Ich habe noch ein Beispiel für Sie. Kanzler Sebastian Kurz hat damals René Benko geholfen, Kika Leiner zu kaufen. Mit der Insolvenz sind dem Staat viele Millionen Euro an Hilfen flöten gegangen. Hunderte Menschen haben ihre Jobs verloren. Sebastian Kurz hat als Kanzler Benko geholfen, in den Arabischen Emiraten Investoren zu finden. Später hat Benko den Privatmann Kurz für lukrative Beratungen engagiert. Und Kurz hat dann nachher nur deshalb auf ein Millionenhonorar verzichtet, weil Benko selbst pleite gegangen ist. Ist das schon Satire oder ist das noch normal?
Normal ist es immer gewesen. Verboten war es genauso immer. Früher hätte man gesagt Hinterzimmer-Deals, heute sind es halt Chat-Nachrichten, die Gott sei Dank dann ab und zu mal an die Öffentlichkeit kommen. Das ist natürlich aber etwas, worüber sich Satire sehr gut lustig machen kann oder aufregen kann, weil es ist klar, dass das nach Absprachen riecht, ne? Nach Zusammenarbeit, die beiden Seiten Vorteile bringen soll. Und sich darüber aufzuregen, da den Finger draufzulegen, mit dem Finger drauf zu zeigen, das ist natürlich ureigenste Aufgabe von Satire. Das ist aber nichts, wo die Satire mit der Politik zu verwechseln ist. Das passiert halt bei anderen Meldungen, die so unglaublich sind, dass man zuerst nicht weiß, ist das wahr oder ist das erfunden. Und leider kommen diese Meldungen immer stärker halt in den Politbereich hinein. Also wenn ich sage, Bundeskanzler Nehammer wird gefeiert dafür, dass er ein Bier auf einen Schluck austrinken kann, ganz Österreich jubelt ihm zu. Und dann stellt sich aber heraus, durch einen gemeinen Leak, dass das Bier halt schwer verdünnt worden ist, ist natürlich auch etwas, wo man nicht weiß, ist das jetzt einfach lustig erfunden oder die Wahrheit, leider ist es die Wahrheit. Und dann wird es natürlich für einen Satiriker auch ein bisschen schwer, das noch einmal zu toppen. Oder ein anderes Beispiel, eine Gruppe von freiheitlichen Politikern oder Ex-Politikern ist nach Afghanistan geflogen, um dort einen Gesinnungsgenossen auszulösen, wiederum eine der FPÖ sehr nahestehende Person oder ich glaube sogar FPÖ-Parteimitglied.
F. reiste im Frühjahr 2023 trotz einer Reisewarnung nach Afghanistan, um zu beweisen, dass es sich um ein sicheres Land handle und dass Flüchtlinge dorthin abgeschoben werden könnten.
Wird natürlich nach kurzer Zeit des Aufenthalts festgenommen, wird dort ins Gefängnis gesteckt, muss dort wochenlang fristen. Also das sind auch Vorfälle, wo man sich einfach nur bei uns, sagt man, ans Hirn greift. Und sie fragt, das kann ja nicht die Wahrheit sein. Ne?
Für viele kann auch nicht die Wahrheit sein, dass die ÖVP immer noch irgendwie an ihrem Altkanzler Sebastian Kurz festhält. Wieso, glauben Sie, fällt es der ÖVP so schwer, sich endgültig von Sebastian Kurz zu lösen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die wohl damit zusammenhängt, dass der Herr Kurz die ganze Partei in Geiselhaft genommen hat.
God, we thank you so much.
Vater, wir danken dir so sehr.
For this man.
Für diesen Mann.
For the wisdom you've given him.
Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast.
For the heart you've given him for your people.
Für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk.
We pray, God, that you would give him righteous leadership.
Wir beten, dass du ihm gerechte Führung gibst.
Great wisdom.
Riesige Weisheit.
And also great protection.
Und viel Schutz.
Does anybody agree with that? Amen.
Also in seiner Strahlkraft hat sich die ÖVP, manche vielleicht auch ein bisschen widerwillig, aber dann letztendlich doch alle gesonnt. Es ist in der Demokratie so, dass ja der Stimmen bringt auch automatisch der Chef ist. Und das hat natürlich der Herr Kurz weidlich auszunutzen gewusst. Die umgekehrte Rechnung ist dafür, dass die gesamte Partei komplett ausgehöhlt worden ist zu der Zeit, weil eben alles auf Kurz zugeschnitten war. Und bei der Wahl vermutlich die Rechnung dafür präsentiert bekommen wird.
Woran man vielleicht auch festmachen kann, dass die ÖVP ein bisschen nach ihrer neuen Ausrichtung sucht, ist, dass sehr viele Scheindebatten ausgelöst werden. Zum Beispiel geht es darum, der ÖVP, dass das Verbrenneraus verhindert wird, ein Verbrenneraus, das es gar nicht gibt gesetzlich, oder eben eine Leitkulturdebatte über eine Leitkultur, von der wir auch noch nicht ganz wissen, was sie ist. Was denken Sie, was geht da vor sich?
Die Forderung danach, das Verbrenneraus wieder zurückzunehmen, klingt zwar auch nach einem möglichen Witz sozusagen, ist aber ernsthaft und an die große Öffentlichkeit gerichtet. Da wiederum, glaube ich, ist halt ein bisschen die Not der ÖVP, dass es zwar innerhalb der eigenen Reihen genug Vernünftige geben mag, die einsehen, dass das sinnlos ist, die E-Mobilität in irgendeiner Form behindern zu wollen, aber die halt der eigenen Klientel gefallen möchte. Und die wiederum sagen, na, solange ich ein Auto habe, wo ich Gas geben kann und hinten puft es richtig schön aus, bin ich glücklich und das brauche ich für mein Glück. Und dann sagen die ÖVPler halt, ja, das ist in Ordnung, du sollst das ruhig für dein Glück brauchen, wir unterstützen dich dabei.
Aber ist das Politik oder ist das Scheinpolitik?
Ich hoffe mal, dass es Showpolitik ist und die ÖVP doch verstanden hat, dass in Wirklichkeit ganz Europa hier an einem Strang ziehen muss, weil es um eine Entwicklung geht, die nicht zu verhindern ist. Und wenn wir nicht abgehängt werden wollen vom Weltmarkt, dann müssen wir schauen in Europa, dass wir da sehr zügig dranbleiben, unsere eigenen Lösungen entwickeln, um wieder, was Automobil betrifft, Weltmarktführer auch zu werden oder dort, wo wir sind, zu bleiben.
Wer hätte denn Ihrer Ansicht nach in der ÖVP das Zeug, das Image der Partei wieder zu drehen oder ihr einen ähnlich frischen Wind oder Anstrich zu verleihen wie damals Sebastian Kurz, vielleicht ohne die ganzen rechtlichen Folgen?
Aha, sind Sie dafür, dass wir der ÖVP jetzt PR-Tipps sozusagen geben sollen?
Ich weiß nicht, aber sehen Sie eine Lichtgestalt im konservativen Spektrum, wo Sie sagen, die Person hätte vielleicht das Zeug dazu?
Ich glaube, dass tatsächlich der Herr Nehammer gar nicht einmal so eine schlechte Besetzung für den Posten ist. Ich glaube, er hat, was die ÖVP-Wählerschaft anspricht, doch einiges mitzubringen. Ne? Also er ist eine stattliche Erscheinung. Er ist eine Respektsperson innerhalb des Heeres. Das gefällt, glaube ich, auch vielen in der ÖVP. Er kennt das politische Handwerk von der Pike auf, wie die Deutschen sagen würden. Liebe Grüße an unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, der größte Fehler, den er macht, ist, dass er sich nicht von Sebastian Kurz losgesagt hat, zum Zeitpunkt, wo das sehr schlau gewesen wäre. Ein anderer Klotz, den er am Bein hat, der in die Tiefe zieht, ist natürlich der Nationalratspräsident Sobotka, der, glaube ich, im Vertrauensindex ganz, ganz hinten rangiert. Ich glaube, noch hinter Darth Vader. Und ja, so hat er, glaube ich, ein paar Fehler gemacht, die ihn, man wird sehen, was die Wahl bringt, aber vielleicht um die Früchte eines möglichen Erfolges bringen. Er hat ja auch, glaube ich, keine sehr guten Berater, was jetzt PR anbelangt. Also die Wahlkampagnen sind ja teilweise wirklich unterirdisch, ne? Bei der ÖVP. Das wirkt alles im Gegensatz eben zu Kurz nicht mehr aus einem Guss. Und in der Mischung fürchte ich, dass der Herr Nehammer diese Chance, die er durchaus hat, der ÖVP einen Neuanfang zu geben, nicht so gut genutzt hat, wie er es vielleicht hätte machen können.
Ich habe Dutzende von Ihren Videos nachgesehen für diesen Podcast. Und ich habe das Gefühl, es kommt keine Person bei Ihnen Interviews besser weg als Caroline Edt-Stadler, der Sie jedes Mal ein Kompliment für Ihr starkes Lächeln geben.
Frau Stadler, es soll keinen Beitrag geben von mir ohne Ihr bezauberndes Lächeln. Oh, danke. Dann sind Sie so reizend und wieder.
Ja, so?
Und es soll keinen Beitrag von mir geben ohne
Ihr mein charmantes Lächeln.
Ihr bezauberndes Lächeln.
Wäre so eine Person, wäre eine Caroline Edt-Stadler jemand, der so einen neuen Anstrich geben könnte?
Bei der Frau Edt-Stadler ist schon sehr interessant zu beobachten, die Wandlung, die sie durchgemacht hat über die letzten, ich sage jetzt mal, 2 Jahre oder so. Ich schaue mir ja wirklich sehr viel an, was Politikerinnen und Politiker machen im Netz. Und ihr Social-Media-Kanal, ihre Social-Media-Kanäle haben sich stark geändert. Früher gab es mal ab und zu einen Ausreißer, dass sie zum Jahresende ein Best of Hopperlers gespielt hat, wo man sich auch gefragt hat, was ist mit der Frau? Die hat offensichtlich 2 völlig verschiedene Gesichter. Das kalte Gesicht der Eisprinzessin mit stahlblauen Augen, die alles, was ihr in die Augen sieht, erstarren lässt.
Ich möchte das einmal entschieden zurückweisen, dass es hier um Angriffe oder Attacken auf die Justiz geht.
Das war natürlich ihre Rolle, die sie unter Sebastian Kurz gehabt hat. Die ist ja da zu jedem Thema, egal was war, an die vorderste Front gegangen, bis in die Zeit im Bild 2.
Es geht darum, dass es einen Rechtsstaat gibt in Österreich, dass es hier Verfahrensrechte gibt, die zu wahren sind, dass es eine Unschuldsvermutung gibt. Und wir sehen hier mittlerweile eine lange Liste an Verfehlungen und die muss man auch ansprechen.
Hat alles in Grund und Boden geredet, was sich ihr entgegengestellt hat, mit eiskalter Miene. Und ja, hat sich so beim Herrn Kurz versucht, beliebt zu machen, bei der Bevölkerung glaube ich nicht. Und jetzt merkt sie aber, dass sie einen Schmäh hat, oder das wird sie wohl immer gewusst haben, aber jetzt kommt sie drauf, dass der Schmäh eigentlich bei den Leuten besser zieht als das eiskalte Gesicht. Und ja, deswegen haben ihre Kanäle innerhalb relativ kurzer Zeit stark zugelegt an Followership. Sie hat die inhaltliche Kompetenz und sie hat im Gegensatz zu früher jetzt ein bisschen ein lockeres Auftreten, ein bisschen einen Witz auf den Lippen. Und in der Mischung mag sein, dass sie eine echte Zukunftshoffnung für die ÖVP ist. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist, was sie selber eigentlich anstrebt.
Ein liberales Gegenangebot zur ÖVP, das bieten die Neos rund um Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Die gibt es neuerdings auch im Podcast zu hören. Sie macht sehr viel auf Social Media.
Hallihallo bei Live mit Beate.
Gelingt das Ihrer Meinung nach auf kommunikativer Ebene?
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich vielleicht nicht ganz up to date bin, nachdem ich jetzt so Urlaub habe, schaue ich mir nicht mehr jedes Video sofort an. Ich glaube aber, dass die Frau Meinl-Reisinger grundsätzlich das durchaus schafft, authentisch zu bleiben in ihrem Auftreten. An und für sich sind die Neos grundsätzlich eine Partei, die, glaube ich, gut umgehen kann mit sozialen Medien.
Die ÖVP hat die türkise Leitkultur, die SPÖ die Feinde in den eigenen Reihen, die Grünen haben Lena Schilling und die FPÖ hat die Nazis. Was ist denn das Drama der Neos?
Dass die Neos halt in letzter Konsequenz ein bisschen uninteressant bleiben. Den Neos fehlt das Drama, ist natürlich schlecht, was die Medien anbelangt. Also es gibt genug Redaktionssitzungen bei Gute Nacht Österreich, wo wir sitzen und sagen, jetzt haben wir aber wirklich lang nichts über die Neos gemacht. Dann reden wir ein bisschen drüber und 5 Minuten später sagen wir, es hat schon einen Grund, dass wir lang nichts über die Neos gemacht haben. Und dann sagen wir, müssen wir in 2 Wochen weiterschauen.
Sie sind ja extrem gut darin, Politiker und Politikerinnen aufzuspüren, sei es eben bei Parteitagen oder auch in Bierzelten. Wissen Sie denn, wo SPÖ-Chef Andreas Babler ist?
Jetzt im Augenblick oder die letzten Monate?
Ja.
Ja, der gehört natürlich auch in eine Rubrik, die wir bei Gute Nacht Österreich angedacht haben, aber dann nie ganz verwirklicht, wo unser Landwirtschaftsminister schon lange drinnen sitzt. Was wurde eigentlich aus? Mhm. Heißt diese Rubrik, die sich beschäftigt mit Politikern, die im Amt sind, aber lange nicht gesehen wurden.
Sie kämpfen ja gegen Mitbewerber, die heißen Joy Pamela und Hans Peter. Was ist jetzt weiter vorgenommen? Ich würde sagen, es ist nicht absolute Mehrheit.
Na, ich habe gern dazu schweigen, glaubt man gar nicht, ja, auf ein paar Fragen.
Und bei Andreas Babler wundert es mich tatsächlich, wo er denn ist, ja, und wann er denn auftauchen möchte. Also, es gibt natürlich gute Gründe, er ist nicht im Nationalrat vertreten, sicherlich schwer für einen Parteivorsitzenden, dann quasi aus dem Bundesrat heraus für Aufsehen zu sorgen. Aber er ist ja doch viel unterwegs, also er macht alle möglichen Wahlkampftouren quer durch Österreich, aber man hört erstaunlich wenig aus der SPÖ. Also gerade was Programmatik anbelangt, Ansagen, dass man Vorschläge der Regierung kommentiert, dass man aktuelle Entwicklungen aufnimmt, eigene Ansagen macht. Es gibt immer wieder Anläufe dafür, aber dazwischen tut sie nichts und wenn es an die Präsentation geht, verpufft es dann auch ziemlich.
Sie haben eingangs schon dieses Wahldrama erwähnt bei der SPÖ, wo es um die Wahl von Andreas Babler ging. Das letzte Video, das ich gesehen habe von Ihnen und Andreas Babler, wo Sie ihn interviewt haben, da hatte er Tränen in den Augen. Es waren damals Tränen der Freude, weil er neuer Parteiobmann wurde. Aber haben denn die SPÖler und SPÖlerinnen nach all den Jahren der gegenseitigen Querschüsse das Lachen verlernt? Wie nehmen Sie das wahr?
Na gut, also man muss ihm zugutehalten, er hat jetzt nicht über meine böse Frage geweint.
Ja. Es war wieder lernen, das muss ich freuen.
Das machen wir mal. Weinen kann, weil es so schön ist.
Ja, bin eh oft sehr nah am Wasserbad und heute ja, hat es mir auch ein paar Mal ordentlich erwischt.
Und ein paar haben vielleicht dort auch drinnen dann verdrückt. Es war relativ emotional, glaube ich, diese ganze Auseinandersetzung, die Wahl des neuen Parteivorsitzenden und alles, was damit zusammengehängt hat. Das Lachen haben die Roten sicher nicht verloren. Es ist ja für mich auch nicht unangenehm, auf einen SPÖ-Parteitag oder so zu fahren. Da gibt es genug, die gerne über die Politik lachen, die schon auch mal mit tapferer Miene ertragen können, dass sie selber zum Ziel des Gelächters werden.
Was denken Sie denn, warum kommen die Roten heute nicht mehr so gut bei der Arbeiterschaft, beim sogenannten kleinen Mann an und die FPÖ schon? Was nehmen Sie da mit?
Ich glaube, dass ein großes Problem ist, schnell erklärt, wenn man sich die Ex-Parteivorsitzenden der SPÖ anschaut. Herr Christian Kern, zweifellos ein sympathischer, intelligenter Mann, aber viel eher ein Wirtschaftskapitän, sozusagen ein Banker, obwohl er natürlich in anderen Geschäftsgebieten tätig ist, aber ein Millionär. Ne? Alfred Gusenbauer war, glaube ich, in letzter Zeit ab und zu in den Medien als jemand, der für eine Beratungsleistung gleich einmal 2 Millionen kassiert bei René Benko, ne? Der im Jahr 10 Millionen Euro oder wie René Benko sagt, ein Beraterjahr, ne? Für Alfred Gusenbauer. Ne?
Wahnsinn.
Also auch ein Millionär, ein vielfacher Multimillionär, Alfred Gusenbauer. Oder nehmen Sie her, der Nachfolger von Gusenbauer.
Feimann.
Genau, Feimann, auch natürlich jemand, der jetzt in der Immobilienbranche versucht oder, bin auch überzeugt, gutes Geld macht in Deutschland. Halt alles eher auf geheimer Ebene, möglichst ohne Öffentlichkeit, ganz klar. Aber jemand, der sich in der Wirtschaft herumtreibt. Und es ist ganz klar, dass der kleine Mann, die kleine Frau, der kleine Arbeiter, der kleine Hund das Vertrauen in die Sozialdemokratie verloren hat, weil die alle sagen, das ist niemand von uns. Das ist keiner aus der Arbeiterschaft. Und die Freiheitlichen schaffen das. Ob es zu Recht ist, daran kann man ja wirklich zweifeln. Aber sie schaffen es. HC Strache ist nicht mehr im Amt. Wirkt allerdings doch deutlich eher als kleiner Mann, als das Christian Kern gegeben ist. HC Strache wirkt ja wie jemand, der, ja, in Wien sagt man der liebe Augustin, ne? Der den aus der Bahn geworfen hat, der in der Bestgrube gelandet ist, der sich schüttelt und aus der Grube heraussteigt, zwar kein Geld hat, aber immer noch Humor.
Lassen Sie uns auf den Nachfolger von HC Strache, Herbert Kickl, noch zu sprechen kommen, aber vielleicht noch vor, um das abzuschließen. Denken Sie, unter Andreas Babler ist Österreich reif für ein linkes Comeback?
Wenn Andreas Babler auftaucht, dann könnte es durch viel Zufall,
wieder mal,
wir sind beim Thema, passieren, dass Österreich eine linke Regierung bekommt. Tatsächlich muss man sagen, dass Österreich nicht das Land ist, um per se eine linke Regierung zu bekommen. Ist ja kein Zufall, dass die ÖVP am Land über Jahrzehnte, also seit Österreich eine Republik ist, ihre Hochburgen hat. Ne? Weil dort ein gewisses Recht und Ordnung, Law and Order-Denken vorhanden ist. Eine Ergebenheit in Gottes Schicksal und alles, was dazugehört. Das wird eh alles aufgeweicht, aber von daher kommt sozusagen der politische Kompass in Österreich. Ne? Also, und in der Stadt ist es so, dass es viel linkes Gedankengut gibt, aber auch genug rechtes. Deswegen ist ja auch einer der Gründe, wieso Wien unbedingt weg wollte von Niederösterreich. Die waren ja vor 100 Jahren noch Teil von Niederösterreich, aber weil es dadurch in Wien nie eine linke Regierung gegeben hat, haben die Sozialdemokraten, die natürlich immer in der Mehrheit waren in Wien, alles dran gesetzt, sich zu lösen. Von Niederösterreich ist dann passiert und seither ist es genauso. Niederösterreich ist pur Schwarz oder pur ÖVP und Wien ist pur Rot, pur SPÖ, weil sich diese beiden Lager links und rechts ganz gut an Land und Stadt festmachen lassen. In der Mischung ist es aber trotzdem so, dass sicher das rechte Lager, dieser rechte Denken in Österreich ein bisschen die Nase vorne hat. Das, glaube ich, war immer schon so und wird sich ja nicht ändern. Es kann aber passieren, dass das linke Lager durch eine charismatische Person und eine gewisse weltpolitische Gemengelage an Aufwind erfährt. Die haben wir sicher nicht. Die weltpolitische Gemengelage ist ganz klar in Richtung rechts. Ne? Dass man sagt, wir werden da von fremden Mächten gesteuert. Wir möchten unsere Nation wieder an der Macht sehen. Wir möchten unsere eigenen Landesinteressen durchgesetzt sehen. Also ja, weltpolitisch spricht nicht viel dafür, eine linke Regierung zu haben. Von der Person, von Charisma, Andy Babler, bin mir nicht ganz sicher. Muss er unter Beweis stellen.
Darf ich mal sehr herzlich gratulieren. Ja, diese Wahl gewonnen, obwohl Sie der einzige Kandidat gewesen sind.
Ja, aber wer in der SPÖ eine Wahl gewinnen kann, der gewinnt der Nationalratswahl relativ leicht.
Ansonsten gibt es natürlich heuer das große Thema, wie kann eine Koalition ausschauen, die ohne die FPÖ passiert. Die ÖVP hat mehrfach betont, dass sie mit Herbert Kickl keine Regierung bilden möchte. Wie ernst das zu nehmen ist, hat man ja schon in Niederösterreich und in Salzburg gesehen. Es hat immer wieder geheißen, wir distanzieren uns von der FPÖ und ist dann aber dazu gekommen, dass es Landesregierungen diesbezüglich gegeben hat. Also wie ernst man die Ansagen auf Bundesebene nehmen kann, I don't know. Aber kann schon sein, dass man um jeden Preis versucht, eine Koalition zu bilden an der FPÖ vorbei. Und wenn dann die Sozialdemokratie auf zweiten Platz bei den Wahlen zu liegen kommt, dann gibt es diese zufällige Chance, für die Roten wieder den Kanzler zu stellen.
Ja.
Ja, kurz, das freut mich extrem. Da muss man nach Klagenfurt kommen, damit wir uns einmal treffen. Das ist ja wirklich
sonst,
wunderschön.
Sonst zwinkere ich immer nur zu.
Darf ich Ihnen zum Bundeskanzler gratulieren?
Danke, danke. Achtung, ja.
Was würden Sie denn sagen, was macht eine gute Scherzfrage aus?
Ich muss das natürlich auch gleich wieder ernst betrachten, weil eine Scherzfrage ist ja eine Frage, die auf eine falsche Fährte führt und dann aber eine andere Antwort präsentiert.
Sie sind mir ja bis jetzt immer davongelaufen, muss man ehrlich sagen, oder?
Nie absichtlich.
Nie absichtlich, das darauf habe ich gebaut, ne? Weil durch mich wissen Sie aber jetzt ein bisschen, wie es sich anfühlt, ein Flüchtling zu sein.
Wie schwer ist es, eine Frage zu stellen, zum Beispiel an die ehemalige Grünen-Vorsitzende Eva Klawischnik oder an auch den FPÖ-Chef Herbert Kickl, dass die beiden einmal miteinander geschmust haben.
Herr Kickl, Sie waren mit der Eva Klawischnik gemeinsam in die Schule. Wäre nicht alles anders gekommen in Österreich, wenn Sie sie in der Oberstufe geküsst hätten? Bitte, seien Sie so gut, nur diese Frage.
Das ist gar nicht schwer. Das ist einfach eine neugierige Frage.
Die Österreich interessiert.
Die ganz Österreich interessiert. Ich sehe mich ja als Vertreter der Bevölkerung und entsprechend eine wichtige Frage, die es zu klären gilt. Noch dazu, wo im letzten Sommer ohne jede Not Eva Klawischnik ja auf einmal im Interview erzählt hat, also nicht bei mir, sondern bei einer anderen Sendung, dass es stimmt, ja, ich habe Herbert Kickl geküsst. Es sind alle aus den Wolken geflogen, weil das war überhaupt nicht die Frage. Aber sie hat es geoutet.
Denken Sie, hat diese Aussage Herbert Kickl mehr Beliebtheitspunkte gekostet oder dass es wieder einen Einzelfall im Neonazi-Bereich gab?
Ich bin ganz sicher, dass bei seiner Wählerschaft das schlechter angekommen ist, dass er Eva Klawischnik geküsst hat.
Manchmal wird es ja wirklich brenzlig zwischen Ihnen und den Interviewten. Was sagt denn der Umgang mit Satirikern wie Ihnen über die befragten Politiker und Politikerinnen aus?
Ja, sehr viel. Das ist ein Grundelement meiner Arbeit, dass ich dadurch, wie sie mit mir umgehen, ja aufzeigen kann, wie sie als Mensch ticken. Also, wie kommen sie damit zurecht, dass sie ein bisschen verarscht werden, ne? Dass sie ein bisschen auf die Schaufel genommen werden, dass sie jetzt auch auf die spielerische Ebene umsteigen müssen, um da gut auszusteigen. Also sie müssen in irgendeiner Form mitspielen. Können sie das oder nicht? Funktionieren die nur als PR-Maschinen? Wenn man sich denen in den Weg stellt, dann fangen die an, unzusammenhängende Sätze zu sagen. Alle diese Dinge kriegt man mit in der Auseinandersetzung mit mir und das macht es fürs Publikum ja so besonders interessant. Man erfährt etwas über den Menschen hinter der Fassade. Und das ist, glaube ich, auch demokratiepolitisch wichtig.
Wie oft kommt es denn vor, dass Sie gewürgt oder geschlagen werden von Parteileuten?
Nein, es ist genau einmal passiert. Und da war es keine Parteiperson, sondern da war es der Bodyguard von Herbert Kickl.
Herr Kickl, das möchte ganz Österreich wissen, Herr Kickl. Wie sind die Frau Klawischnik geküsst haben? War das mit Zunge?
Ich war gerade dabei, dem Herrn Kickl diese Frage aller Fragen zu stellen. Ob das, als er damals Frau Klawischnik geküsst hat, ob das, wir sind unter uns, ob das mit Zunge gewesen ist oder ohne. Ganz Österreich hat darüber spekuliert, nachdem Frau Klawischnik das eben eingestanden hat, dass es passiert sei. Und ich als investigativer Journalist habe da natürlich nachgefragt und nachgehakt, habe mich nicht abschütteln lassen. Ja, und habe das mit dem Schwitzkasten bezahlt. Der Bodyguard ist kommen, möchte ich gerne sagen, ein bisschen humorlos und hat mir einfach in den Hals gequetscht und mich da rausgezerrt.
Gottes Willen, na servus, da geht's zu bei euch.
Gab es da ein rechtliches Nachspiel?
Ja, es war so, dass ich von der Polizei angerufen worden bin, weil es den Verdacht gegeben hat auf eine, ich glaube, Nötigung, also auf eine strafrechtlich relevante Handlung. Die haben mich also penibel befragt, was denn da vorgefallen sei. Ich habe aber auch immer gesagt, ich möchte gar nicht, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Ich möchte da auch keine Anklage erheben. Es ist natürlich nicht wünschenswert gewesen, was passiert ist, aber ich will da auch kein Gerichtsverfahren draus entwickeln. Daran bin ich nicht interessiert.
Teil Ihres Berufsrisikos.
Naja.
Oder Sie haben sportlich genommen.
Ich hoffe, es wird nicht noch einmal passieren. Ne?
Was würden Sie denn sagen, wie ist denn Ihnen dieser Vorfall zurückgeblieben?
Es ist natürlich so, dass im Feld sozusagen draußen, wenn man unterwegs ist und ich dann auch einmal etwas mache, was unvorhergesehen ist und ein bisschen frech und so, dann kann schon mal was passieren. Ja, dann gibt es Zwischenfälle, mit denen muss man rechnen. Ich bin auch mal rausgeflogen von einer Veranstaltung, weil das als zu frech empfunden worden ist, was ich gemacht habe beim EU-Gipfel damals, wo ich mich auf das Foto der Staats- und Regierungschefs drängen wollte, bin ich auch aus der Veranstaltung rausgeflogen. Und insofern ist es auch nicht so, dass ich den blauen per se jetzt böse bin über das, was passiert ist. Noch einmal, sowas kann schon in der Hitze des Gefechts einmal vorfallen. Nach dem Vorfall habe ich ja dann noch viele Interviews gemacht, ja, mit humorvollen FPÖlern, die gibt es ja auch. Und die steigen da auch ein auf diese Interviews und versuchen mitzuhalten und haben da durchaus eben Schmäh. Ja. Und ich habe dann den ganzen Tag dort gut arbeiten können. So war es eben nicht, dass ich dort rausgeflogen wäre. Aber was mich schon gestört hat in der Nachbetrachtung ist, ich habe das dann bei mir auf Sendung auch ein bisschen so verhandelt. Ich habe natürlich den Schwitzkasten gezeigt, weil das einfach ein Vorfall ist, der sich nicht wiederholen soll. Das ist einfach daneben. Ich kann nicht einen bekannten Reporter, auch wenn es ein Satire-Reporter ist, und jeder dort hat mich gekannt. Ich war angemeldet. Es war sogar so, dass mich jemand aus der FPÖ eingeladen hat, hinzukommen. Ja? Und ja, dann ist das passiert. Natürlich muss ich es herzeigen. Ja? Ich habe aber mich auf Sendung auch darum bemüht, die anderen Szenen zu zeigen, zu sagen, ja, das ist vorgefallen, aber es gab auch viele andere schöne, lustige Momente mit FPÖlern, die das gut zu nehmen wissen, die Humor haben. Und was habe ich aber von der Gegenseite bekommen, also von der FPÖ, gar nichts. Ne? Dieses Versöhnungsangebot sozusagen von meiner Seite ist einfach abgewiesen worden. Die FPÖ lebt davon, Feindbilder am Leben zu halten. Die FPÖ möchte gar nicht, dass Versöhnung passiert oder Aussprache, dass man sich wieder zusammensetzt, etwas analysiert, was vorgefallen ist, um auf neuer Basis wieder vernünftigen Umgang miteinander zu pflegen, sondern die FPÖ möchte das Feindbild ORF, zu dem halt ich dann dazugehöre, das Feindbild Peter Klien am Leben halten, auch indem sie dann Lügen verbreitet, indem sie sagt, wir haben ihn mehrfach darauf hingewiesen, gab es auf FPÖ-TV dann einen Beitrag, wir haben ihn mehrfach darauf hingewiesen, dass er das nicht darf, dass er da nicht hineinkommen darf. Ja? Oder so Aussendungen, wo mehr oder weniger drin gestanden ist, ich habe den Backstage-Bereich betreten, ich habe mir zu einem verschlossenen Bereich Zugang verschafft. Alles Lügen, alles Unwahrheiten. Tatsächlich bin ich da in einen Wagen hinein, wo die Türe offen gestanden ist. Das war die mobile Schneiderei, eine Schneiderin war drinnen. Das war durchaus dafür vorgesehen, dass Leute reingehen. Es gab auch einen Spiegel, wo man dann eben, wenn man drinnen sich was anpassen lässt oder was anprobiert, sich in den Spiegel schauen kann etc. Also nochmal, das muss dafür vorgesehen sein, dass man es auch betritt. Natürlich habe ich es zu einem Zeitpunkt betreten, wo niemand damit gerechnet hat. Und ja, das war ein Überraschungsmoment. Aber ja, an der Aufklärung der Wahrheit ist niemand in der FPÖ interessiert. Denen geht es nur darum, das Feindbild hochzuhalten, ihre eigenen Klientel zu bedienen und fertig. Deswegen ist es auch zu Recht, wenn man der FPÖ vorwirft, dass sie an der Lösung von Problemen nicht interessiert ist, sondern die leben vom Problem, die brauchen das Problem, um ihre eigene Wählerschaft zornig zu halten. Wenn das Problem verschwinden würde, würden auch ihre Stimmen verschwinden.
Ist das Feindbild ORF der Grund, warum Herbert Kickl nicht so gut auf Sie zu sprechen ist?
Also es ist ganz sicher ein wesentlicher Grund.
Warum können denn Rechtsextreme Ihrer Meinung nach scheinbar schlechter über sich selbst lachen als andere?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ich schon feststelle, ist, dass die FPÖ die Partei ist, die sich sehr freut, wenn ich mich über andere Parteien lustig mache. Also es ist nicht so, dass ich in der FPÖ keine Fans habe. Es ist eigentlich sogar so, dass ich bei FPÖ-Veranstaltungen durchaus Selfies machen muss und Leute auf mich zukommen und sagen, weißt du, was mir gefällt, du bist zu alle gleich schier. Das finde ich lustig.
Aber nicht mit Herbert Kickl, der will kein Selfie mit Ihnen.
Nein, Herbert Kickl will natürlich kein Selfie mit mir. Die Partei insgesamt ist halt so sehr, sie lachen über, wenn andere Parteien mal drankommen. So dünnhäutig sind sie, wenn sie selber mal an der Reihe sind. Das war nicht immer so, muss ich auch sagen. Also das hat wohl auch mit dem Kopf der Partei zu tun, wie überhaupt. Je nachdem, wie welche Partei auf mich reagiert, hat ganz viel mit dem Mann oder Frau an der Spitze der Partei zu tun. Als Hansi Strache in der Macht gewesen ist, hat die FPÖ eigentlich insgesamt deutlich besser auf meine Reportagen reagiert und konnte auch stärker über sich selber lachen, weil das Strache auch konnte. Also der hatte selbst Ironie, die hat er sogar selber unter Beweis gestellt. Ja. Klar war die FPÖ damals auch noch eine kleinere Partei sozusagen, aber Norbert Hofer hat auch Selbstironie und der hat auch eigentlich mit meinen Reportagen keine Probleme gehabt.
Herr Hofer, es ist sehr, sehr schade, dass Sie nicht mehr das Kommando haben in der FPÖ.
Nein, ich finde das gut, wenn man nicht dauernd das Kommando haben muss. Ich bin ja verheiratet, das kennt ihr ja.
Aha, ja, dass Sie das, haben Sie das Kommando verloren zu Hause?
Schon lange, mit der Hochzeit.
Okay, was man nicht alles macht für Wählerstimmen. Ne?
Bei Herbert Kickl schaut das ganz anders aus. Früher bei der ÖVP war das ja genau umgekehrt. Da hatte Sebastian Kurz keine Freude mit jemandem, der sich über ihn lustig machen möchte. jemand, der seine Inszenierung crasht, das war halt Inszenierungsweltmeister. Jetzt hat sich das bei der ÖVP wiederum gedreht. Karl Nehammer ist jemand, der auch über sich selber lachen kann. Insofern tue ich mir mit der ÖVP heute viel leichter als früher.
Das Interessante ist, ich habe jetzt gehört, Herr Klieren, dass ja viele ORF-Moderatoren Nebenjobs haben und noch viel besser verdienen als nur das ORF-Gehalt. Als ich Sie jetzt gesehen habe, habe ich gewusst, das kann Ihnen nicht passieren, oder? Weil Nebenjobs gibt es bei Ihnen nicht, oder?
Sie wollen schon wieder ablenken.
Wird es Sie und Ihre Sendung beim ORF auch noch geben, wenn Herbert Kickl der nächste Kanzler wird?
Bin ich fest davon überzeugt. Ich bin ganz sicher, dass Herbert Kickl nicht möchte, dass der Volksreporter und die Volkssatire, die so viel Begeisterung erntet bei den Zuhörerinnen und bei den Zuschauern, einfach vom Bildschirm verschwinden. Ne?
Kann sich ein Volkskanzler nicht leisten?
Das kann sich ein Volkskanzler unmöglich leisten.
Wenn Sie nicht gerade gewürgt oder gestoßen wurden in Ihrer Arbeit, was war denn Ihrer Meinung nach der beste Konter, den je ein Politiker oder eine Politikerin Ihnen mal verpasst hat?
Ja, ganz spontan fällt mir der Konter von Michael Häupl ein. Der liegt allerdings schon lange zurück, nachdem Michael Häupl schon länger nicht mehr im Feld ist. Aber
Der ehemalige Bürgermeister von Wien.
Aber das war schon eine sehr, sehr coole Antwort, auch aus der Hüfte heraus. Ich habe zu ihm gesagt, damals gab es eben Gerüchte, dass er jetzt dann abgelöst würde als Chef der Stadt, dass er sich zurückziehen wird als Bürgermeister und als Chef der Wiener SPÖ. Und ich habe ihn gefragt auf einer Pressekonferenz, Herr Häupl, stimmt das? Einen guten Roten erkennt man daran, dass er stark im Abgang ist. Und er hat einmal nicht gewusst, was passiert, weil das war noch zu einer Zeit, wo mich keiner gekannt hat. Er hat sich dann gesammelt und hat eben nur Sekunden später retourniert. Einen guten Roten erkennt man am Alter.
Schön. Weinwitze unter sich.
Ja, immer passend in Österreich.
Ja. Erstaunlich ruhig geblieben ist meiner Meinung nach Lena Schilling bei ihrem damals viral gegangenen Interview mit Ihnen. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären oder zusammenfassen, was ist damals passiert?
Es war Ihr Interview unmittelbar, nachdem sie gewählt worden ist zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl bei den Grünen, Grünen Bundeskongress. Und ich habe einfach, nachdem sie ganz frisch da in der EU-Politik ist, ein paar Quizfragen für sie mitgebracht ins Gespräch und habe halt gefragt, seit wann ist Österreich in der EU? Seit wann gibt es den Euro?
Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?
Da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht.
Ja.
Ist er noch gar nicht, oder?
Dann habe ich noch einmal nachgehakt und gefragt, ja, ist Norwegen überhaupt bei der EU?
Ist Norwegen bei der EU?
Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich.
Hat er hilferingend zu ihrem Pressesprecher geschaut, um dann einzubekennen, das weiß ich einfach nicht. Ja.
Wollen Sie jemanden anrufen?
Ja, bitte, kann ich einen Telefonjoker haben?
Norwegen ist nicht bei der EU.
War das damals für Sie überraschend, dass Frau Schilling so schwimmen würde? Oder haben Sie irgendeine Ahnung gehabt? Haben Sie deshalb diese Fragen vorbereitet gehabt?
Nein, das war reiner Zufall.
Wieder mal.
Wie immer Zufall. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Aber ich glaube, die Grünen haben dann eh reagiert, Konsequenzen gezogen und den Pressesprecher ausgetauscht.
Seither ist ja noch einiges passiert, was Schilling unter Druck gebracht hat und auch die Grünen. Sie soll über zahlreiche Personen der Öffentlichkeit Unwahrheiten verbreitet haben. Wie stufen Sie denn diese Erkenntnisse im gesamten Spektrum der Unmöglichkeiten der österreichischen Politik ein?
Naja, also wenn man hört, dass jemand eine notorische Lügnerin ist, Probleme mit der Wahrheit hat, die Dinge zum eigenen Vorteil hin verdreht, dann kann man natürlich nur eines sagen, so jemand wird es weit bringen in der Politik. Also von dem her ist das sicher nicht der erste Fall, der da auftaucht. Was, glaube ich, den Fall besonders macht, ist, dass er bei den Grünen passiert, die ja immer darauf erpicht sind, moralisch überlegen zu sein, die Guten zu sein, die Richtigen zu sein. Das ist halt dort noch nicht aufgetaucht, hat, glaube ich, dem Standard dann auch zu Postings verholfen, die Gigzahlen erreicht haben, die man nicht für möglich gehalten hat.
Und no comment.
und Kommentaranzahl, die man auch, glaube ich, vorher noch niemals erreicht gehabt hat. Also die haben natürlich extrem eingeschlagen, diese Nachrichten. Umgekehrt war es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es zum ersten Mal so ein Fall war, wo man zwar verbürgte Aussagen gehabt hat, eine gerichtliche Unterlassungserklärung und genug Personen, die eidesstattlich erklärt haben, was denn alles vorgefallen sei. Also in jedem Fall verlässliche Informationen. die trotzdem beim Publikum eine gewisse Gerüchteebene nie verlassen haben. Also ich glaube, in der, wie man so schön sagt, politmedialen Blase haben sich dann alle möglichen Erzählungen fortgesetzt, wer denn da mit welcher Geschichte genau gemeint ist, und das alles hat sozusagen unantastbaren Hintergrund. Aber in der großen Bevölkerung bleibt sehr viel Gerücht, bleibt sehr viel auch schwammig und nicht so greifbar, was es wiederum den Grünen oder der Frau Schilling dann gut möglich gemacht hat, in die Gegenoffensive zu gehen, zu sagen, ja, muss man im Kontext sehen, ja, habe ich einfach so hingetippt, etc. Also mal schauen, was ihr das vielleicht noch alles nützt am Ende des Tages.
Angenommen, es nützt dir nicht so viel und die Grünen sollten bei den Nationalratswahlen letztlich über eine Klimaaktivistin stolpern. Ist das dann eine schwarze Komödie oder Tragik?
In jedem Fall wäre es eine grüne Komödie vielleicht. Allerdings tatsächlich für die Grünen sehr unangenehm. Ich glaube, dass allerdings auch wiederum das sehr offen ist, wie sich tatsächlich auf die Nationalratswahl auswirken wird. Ich glaube, die jungen Leute kann die Frau Schilling gut begeistern. Ich glaube, die bisschen älteren Grünwählerinnen und Grünwähler sind da schon vielleicht anderer Meinung.
Sie haben schon die jungen Wählerinnen und Wähler angesprochen. Sie machen ja auch sehr viele Umfragen mit ganz gewöhnlichen Menschen aus dem Volk, mit der Wählerschaft sozusagen.
Ja. Werden Sie persönlich wählen gehen oder sind Sie einfach für das, was die Mehrheit möchte?
Eher dafür, was die Mehrheit möchte.
Das heißt, Sie wollen auch nicht wählen gehen?
Wählen gehe ich schon, aber das ist dann eher familiär bezogen.
Welchen Minister kennen Sie?
Schwierig.
Wann möchten Sie anfangen, sich mit Politik ein bisschen zu beschäftigen?
Das habe ich gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt.
Wissen denn die Österreicherinnen und Österreicher wirklich so wenig über Politik, wie es in ihren Sendungen rüberkommt?
Ja, ich glaube, Sie sprechen da an auf eine Umfrage, die ich Ende Mai gemacht habe im Zentrum von Wien.
Vor unserer Haustür.
Ja, hier Wien-Mitte. Ja. Und tatsächlich war es so, dass ich vielleicht 15 Leute interviewt habe und von denen eine für mich erschreckend verschwindende Minderheit sich wirklich gut mit Politik ausgekannt hat. Es war auch nicht so, dass ich mir extra Leute rausgepickt habe und mir dachte, bah, der weiß sicher gar nichts. Der muss in meinen Film oder die hat keine Ahnung, bitte lasst sie reden, sondern ich bin wirklich ziemlich zufällig, um beim Thema zu bleiben, zufällig auf die Leute zugegangen und habe halt angefangen, die zu befragen. Manche haben da keine Zeit gehabt, wie es halt immer ist, andere haben sehr gerne mitgemacht und es hat sich halt, und das ist für mich auch überraschend gewesen, gezeigt, dass völlig unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild die Leute zum überwiegenden Teil einfach wirklich so gut wie keine Ahnung haben von dem, was in der Politik passiert. Und das ist ja auch irgendwie sehr lustig, weil wir uns, Sie, ich, Tag und Nacht mit Politik beschäftigen, mit unseren Freunden alles durchanalysieren, in irgendwelchen Runden sitzen, Dinge besprechen und dann ein bisschen draufkommen müssen, dass in der großen Bevölkerung draußen so gut wie nichts davon ankommt. Also das war ein bisschen schon überraschend. Ich bin ja rumgegangen mit Fotos von den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von den Parteien. Und die konnten wirklich von vielen Menschen nicht zugeordnet werden oder nur sehr ungefähr.
Ich habe aber Fotos für Sie, ob Sie erkennen, wer das ist und zu welcher Partei der gehört. Ja?
Noch nie gesehen, keine Ahnung.
Von welcher Partei, glauben Sie, ist sie?
SPÖ?
Das sind halt schon, das ist Basiswissen. Das ist natürlich ein Scherzthema. Wir haben erzählt, es kommt der Wahlführerschein. Wer sich nicht auskennt, wer nicht so ein paar Basisfragen beantworten kann, der darf im Herbst nicht wählen gehen. Und das haben die Leute so ein bisschen hingenommen. Ein paar haben gesagt, ja, dann gehe ich halt nicht. Ne?
Ich finde Wählen so schon scheiße genug. Jetzt will ich nicht noch einen Führerschein machen müssen, damit ich es machen kann.
Können Sie dieses große Desinteresse an der Politik irgendwie nachvollziehen?
Ich glaube, was schon wirklich ein großes Problem ist, die Krise auch der Medien. Ja? Da hat man tolle Journalistinnen und Journalisten, die ganz viel Analyse, Recherche, Investigation betreiben. Was halt weniger wird, ist, dass Leute sich wirklich auf die, heute sind sie in erster Linie Webseiten der Medien begeben, um sich dort durch das Angebot zu klicken, sich alles durchzulesen. Oder im Fernsehen sich Sendungen anzuschauen, im Radio sich Sendungen anzuschauen, sondern das fällt mehr weg, dieses klassische Modell der Informationsaufnahme. Sondern die Leute hängen einfach tagelang vor den sozialen Medien und alles, was sich in 17 Sekunden auf TikTok nicht ausgeht, ist zu kompliziert geworden. Ne? oder auf Instagram in irgendwelchen zwei Slides, wo man das ein bisschen zusammenfasst, ne, was es da an Informationen gibt. Maximal zwei Slides. Ist natürlich schon wirklich tragisch, weil da bleibt nicht mehr viel über, ne, was wirklich den Weg zu den Leuten findet.
Welche Chancen, denken Sie, hat es in diesem Umfeld von einerseits Parteidramen als auch von einem weit verbreiteten Desinteresse seitens der Wählerschaft, wie viele Chancen hat in diesem Umfeld eine Bierpartei?
Ja, die Bierpartei ist ja noch, bevor sie in die Gänge kommt, in einer Identitätskrise. Die war jetzt jahrelang ein Satireprojekt, hat ein paar Witze rausgehört zum Alkoholkonsum. Die Probleme sind groß, Bier ist die Lösung, ne? War, glaube ich, der Generalslogan, der bei den Leuten, Überraschung, Überraschung, so schlecht nicht angekommen ist. Ne? Und jetzt versuchen sie ja wegzukommen vom Satire-Image, haben sich ein neues Logo gegeben, eine neue Auflösung für die Abkürzung Bier und wollen inhaltliche Arbeit betreiben, nur das wird sie nicht weiterbringen. Ne? Also beliebt bei den Menschen sind sie geworden dafür, dass sie sich über alles lustig machen und mit zerbeulten Hosen rumstehen und halbwitzige Sachen erzählen. Wenn sie jetzt ernsthafte Politik machen wollen, wird sie das Stimmen kosten.
Bräuchte unser Land noch eine echte Satirepartei oder ist unsere Politik ein Witz?
Ich glaube, die Notwendigkeit von Satireparteien hat sich fast ein bisschen überlebt in den letzten Jahren. Also es ist alles so ins Rutschen gekommen. Es geht so schnell. Ne? Wir stolpern von einer Krise in die nächste. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, jetzt braucht es einmal Leute, die da wirklich anpacken, die da einfach die nötigen Schritte setzen, die in den verschiedenen Krisen, in denen wir uns befinden, auch gut agieren können. Ich glaube, das wünschen sich die Leute. Und Österreichs Politik ist natürlich auf vielfältige Weise zu einem Witz verkommen. Wobei, ganz sicher bin ich mir nicht, ob sie nicht immer schon solcher gewesen ist. Aber man sieht es heute deutlicher als früher, sagen wir vielleicht so. Ja, aber wenn die Politik zum Witz geworden ist, dann muss die Satire ernst machen.
Wir haben ganz viel über Zufall gesprochen. Was bringt der Zufall nach der Wahl im Herbst für Österreich? Bauchgefühl?
Ich glaube, es ist wirklich nicht vorhersehbar. Ich habe kein Bauchgefühl dazu. Und es ist auch vielleicht ganz gut so, weil ich muss sowieso danach trachten, dass ich schnell auf das reagieren kann, was passiert. Und eins ist sicher, im September wird es drunter und drüber gehen. In den letzten Zügen des Wahlkampfs wird der Schmutz nur so von einer Ecke in die andere klatschen. Wir werden gar nicht nachkommen zu schauen, wie sich die da mit Dreck bewerfen. Es wird furchtbar sein. Aber es wird, davon bin ich überzeugt, eben Überraschendes passieren, auf das es dann gilt, schnell Antwort zu finden als Satire-Sendung. Ja, und auf das freue ich mich dann auch wieder.
Es wird schmutzig werden. Die Wahrheit steht am Wahlzettel. Vielen Dank, Peter Klien, für dieses Gespräch.
Danke herzlich.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Und falls Sie noch nicht genug Einblicke in die vielen Facetten Österreichs haben, dann habe ich noch einen Sehtipp für Sie. Der Standard startet nämlich ein neues Videoformat namens Österreich erklärt. In Österreich erklärt beschreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure ab sofort jeden Sonntag alles, was unsere Republik ausmacht. Zum Start widmen wir uns den Parteien von links bis rechts. Österreich erklärt finden Sie ab Sonntag auf YouTube und auf derstandard.at. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Im Namen des Teams sage ich danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Margit Ehrenhöfer und Christoph Neuwirth. Ich bin Scholt Wilhelm. Tschüss und Baba.